Einen wunderschönen Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bis zur Glotze. Ich bin der Christian und ich habe den Martin wieder an meiner Seite.
Hallöchen. Hallo, hallo.
Na. Hallo, hallo. Ja, wenn ich dich hier habe, dann geht es meistens darum, was so zuletzt gespielt wurde. Und surprise, man liest es im Titel auch schon. Auch in dieser Folge geht es wieder um genau so etwas, nämlich um Mina the Hollower, ein Indie-Titel, auf den viele schon auch eine Zeit lang gewartet haben. Und mit einer Person, die auch schon eine Zeit lang gewartet hat, darf ich sprechen. Martin, du hast Mina the Hollower gespielt, du hast das ganze Ding für Nut Games getestet. Also wer da reinschauen will, kann das natürlich auch machen. Aber man sollte sich natürlich nicht die nächsten Minuten entgehen lassen. Ich kann so ein bisschen dazu relaten, weil ein bisschen habe ich es auch schon gespielt, aber nur so kurz reingeschaut. Ich bin noch ganz, ganz frisch drin, du schon ein bisschen weiter. Vielleicht erstmal, wer jetzt gar nichts damit anfangen kann oder nur so vielleicht mal einen Trailer gesehen hat. Was ist Mina the Hollower eigentlich?
Genau, Mina the Hollower ist das neue Spiel von Yacht Club Games. Und die kennt man, also auch wenn euch vielleicht Yacht Club Games nichts sagt, das Spiel, was die gemacht haben, das kennt ihr, das kennt jeder. Das sind nämlich die Macher von Shovel Knight. Und die haben jetzt ein neues Spiel rausgehauen. Und bei so einem Erfolg wie Shovel Knight ist dann, da ist natürlich sehr viel Kohle reingeflossen. Und ab da ist dann immer so die Frage, okay, ist Yacht Club Games jetzt immer noch ein Indie-Studio? Weil die sind halt jetzt reich. Das war ja auch bei Hollow Knight war es ja auch ähnlich, ne, wo man dann sagte, ist Team Cherry, ja, es sind nur drei Leute, aber zählen die jetzt noch als Indie-Studio? Weil die haben sich halt mit Hollow Knight eine goldene Nase verdient und hatten so viel Zeit, um Silksong zu entwickeln, weil sie so viel Geld hatten, auf dem sie gesessen haben, dass sie da gar keine Probleme hatten. Und also ressourcentechnisch ist das jetzt schon ein bisschen weiter weg von Indie, ne? Und das ist, würde ich hier sogar auch dazu zählen. Ich meine, Shovel Knight ist legendär, ne? Also, und hat auch irgendwie mehrere Erweiterungen gehabt und so. Und ist auch in Smash Brothers. Und so. Also, die haben es auf jeden Fall geschafft, ne? Und als Trophäe, glaube ich nur. Ich glaube gar nicht mal als Kämpfer. Ich glaube, der kam irgendwann als Trophäe da, aber ja. Ja, genau. Und Mina the Hollower ist jetzt das nächste Spiel. Und während Shovel Knight sich so ein bisschen an so einer 2D-Plattformer-Richtung gehalten hatte, so richtig oldschool, bleibt Yacht Club Games auch mit Mina the Hollower so im Oldschool-Bereich, aber richtet sich so mehr an die Game Boy Color-Zeit. Und hat mit Mina the Hollower ein Spiel gemacht, was halt optisch sehr stark vor allem an die Zelda-Spiele damals auf dem Game Boy erinnert, also Link's Awakening und die beiden Oracle-Spiele. So dass man auch denkt, also viele der Charaktere und Figuren hätten auch so genau in dem Zeldas auftauchen können. Der Grafikstil ist da dem sehr stark nachempfunden und da kickt die Nostalgie dann schon ordentlich rein. Ich weiß nicht, wie du, was deine Beziehung ist so mit Gameboy und so und wie da bei dir der Faktor ist, wie hoch der Nostalgiefaktor da schlägt.
Ja, ich habe noch so die Late Gameboy Color Ära mitgenommen und dann vor allem Gameboy Advance und das schlägt sehr in diese Kerbe von der ganzen Ästhetik, von Sound, vom ganzen Design. Und da hatte ich auch direkt nostalgische Gefühle. Ich war sehr, sehr, sehr begeistert, schon so die ersten Minuten allein schon mitzunehmen, wie das Ganze sich präsentiert. Und ich muss sagen, ich spiele jetzt relativ selten so eine Art von Spiel in diesem Grafik-Look. Und deswegen war der Effekt jetzt bei mir schon sehr stark, dass ich so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt habe, wie das damals war, weil ich finde, dieser Stil einfach auch sehr gut transportiert wurde. Wer jetzt wahrscheinlich öfters mal so eine Art von Spiele spielt, da ist der Effekt vielleicht ein bisschen kleiner, aber ich war sehr begeistert tatsächlich.
Ich finde, also wie gesagt, sie haben es halt sehr gut getroffen. Die Musik ist so richtig schön 8-Bit, ne? Und die Grafik so Game Boy Color-mäßig. Aber das Spiel ist halt für PC und Konsolen. Das heißt, es wird auf großen Bildschirmen gedruckt und da gespielt. Und da wirkt das manchmal schon so ein bisschen gestreckt, ne? So als wenn du jetzt auch auf dem Emulator irgendwie ein Game Boy Color-Spiel aufmachst und dann die Pixel so ein bisschen gezogen werden. ne, also es wirkt so wie so ein hochskaliertes Gameboy-Spiel, wo es so an manchen Stellen so, oh ja, okay, ist dann auf alt gemacht, aber ich weiß nicht, ob man das dann noch irgendwie anders hätte regeln können, aber ansonsten ist im Großen und Ganzen, ja, stimme ich zu, ist der Look ist einfach sehr gut gemacht und es hält sich so ein bisschen an die Gameboy-Ära tatsächlich. Ja, aber es kommt mit dem Haken, ne? Weil man denkt so, okay, es ist so ein knuffiges Spiel, es ist so an die alten Zeldas angelehnt, das heißt, es wird so ein lustiges Action-Adventure vielleicht, aber da kann man sich täuschen, ne? Weil das Spiel hat es ganz schön in sich. Denn es ist tatsächlich so, dass hier erstmal eine Open World verfinden ist, also ihr könnt überall hingehen, wenn ihr wollt, und dass tatsächlich so Souls-like-Features mit eingebaut sind, denn Mina Dolor ist schon bockschwer. Also, da kriegt man ordentlich auf die Mütze.
Ja, die Erfahrung habe ich auch relativ schnell gemacht. Aber vielleicht kann man noch ein bisschen drauf eingehen, was wie es sich so spielerisch äußert. Weil, ne, du spielst Mina und am Anfang hast du auch da die Möglichkeit, eine von, ich glaube, es waren drei Waffen oder waren es
drei Waffen zum Beginn, genau. Drei, ja, Waffen zum einmal Beginn. Morgenstern, ein Hammer und dann so schnelle Dolche. Da hast du die Auswahl.
Welche hast du genommen?
Den Morgenstern. Den habe ich auch.
Ja,
das Lustige war, ich habe
auch gewählt.
Ja, weil auch irgendwie sie ist auf dem Cover mit dem Morgenstern. Das scheint ihre Standardwaffe zu sein und irgendwie fand ich das passend. Wobei man die anderen beiden Waffen im Laufe des Spiels dann auch noch finden kann. Und auch ein paar Waffen, die man am Anfang nicht zur Auswahl hat, also neue Waffen, kann man auch im Spiel finden und ein bisschen rumprobieren und kann die jederzeit wechseln, wenn man möchte. Deswegen ist man nicht an die Waffe gebunden, die man am Anfang des Spiels nimmt. Genau. Und jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ja, den Morgenstern habe ich genommen und dann weiß ich nicht, ja, genau. Ich komme bestimmt gleich noch drauf.
Bestimmt. Und wenn man sich die Waffe geschnappt hat, dann spielt man Mina ja eben aus so einer von oben Perspektive durch die Welt, die du schon sagtest, richtig, ne, dass das relativ offen ist. Klar, du hast zwischendurch auch immer so ein bisschen lineare Bereiche, das wechselt sich ja so ein bisschen ab, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und dann geht es vor allem darum, dass man sich auch den ganzen Gegnern dort stellt und die haben es, wie gesagt, ganz schön in sich, aber die sind auch, und das spielt so ein bisschen mit bei, auch wie die ganzen Level strukturiert sind, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und auch kreativ designt, weil allein in der ersten Stunde, die ich gespielt habe, hast du, weiß ich nicht, Gegner, die irgendwo zwischen so Trampolinen platziert sind, hast irgendwelche eulenartigen Sachen und schon was mit Schild und sehr, sehr viel kommt da zusammen, wo du schon verschiedene Möglichkeiten dir zusammenlegen musst, wie du die so richtig angehen kannst und dass du auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen musst, wie steuert sich denn Mina, wie präzise das alles funktioniert, wie weit ist auch so die Range deiner Attacke und wie viel Schaden fügt das so, wie oft muss ich denn auf einen Gegner draufhauen? Da passiert schon sehr, sehr viel und da hatte ich extrem viel Spaß dabei. Wie gesagt, es ist auch sehr, 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 sehr knackig, aber eine Sache ist mir da aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie im Laufe des Spiels ändert oder ob dir das irgendwie auch aufgefallen ist, weil ne, so in Anlehnung an Gameboy und so hast du natürlich dieses oben, unten, links, rechts, aber ich habe jetzt sehr vermisst, dass ich auch mal schräg oben hinhauen kann. Weil da waren ganz viele Momente, wo ich mir dachte, das ist gerade irgendwie ein bisschen, ich
möchte das
gerne.
Ich finde das auch, dass das ein Riesenproblem des Spiels ist, weil du halt immer nur, egal mit welcher Waffe, Angriffe, klar, der Hammer hat so einen Schwung, irgendwie, der hat so einen Radius, mit dem du schwingen kannst, aber trotzdem irgendwie, die Standardangriffe sind tatsächlich nur die vier Himmelsrichtungen und das ist ein bisschen, ja, auch fühlt sich manchmal fast unfair an, weil die Gegner können aus allen Richtungen kommen, ne? Und du bist dabei dann tatsächlich so ein bisschen limitiert. Gleichzeitig ist diese Perspektive von diesem Spiel ist manchmal so ein bisschen verschoben, weil diese fliegenden Gegner, wenn die dich berühren, egal, auch wenn sie in der Luft sind, nimmst du Schaden, aber du kannst sie nicht treffen, außer du springst und bist halt in der Luft. Ja, was genau. Halt gar keinen Sinn macht. Wenn die Sprites sich berühren, ja, dann gibt's Schaden, aber eigentlich ist der eine Sprite vom Gegner, der fliegt und du als Mina bist unten am Boden. Eigentlich müsste er über dich drüber fliegen, aber egal, wo du ihm den Sprite berührst, du nimmst Schaden. Und das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, das führt manchmal echt zu Unübersichtlichkeiten, dass du nicht weißt, okay, welche Gegner, und es ist manchmal wirklich eine Menge los auf dem Bildschirm in bestimmten Abschnitten. Deswegen, das endet manchmal ein bisschen chaotisch und dann viel, also ich fühle, dass manche Tode, die ich hatte, ein bisschen unfair sind. Da kann man ja dann so ans Spiel meckern, aber ich finde das schon, dass manche Sachen, da hatte ich einfach keinen Einfluss drauf, was da passiert. Und wie gesagt, wie du schon sagst, wenn man irgendwie in alle Richtungen angreifen könnte, dann würde das ein bisschen beheben, dieses Problem. Das finde ich schon.
Da würde ich ganz kurz noch einwerfen. Da musste ich nämlich an ein anderes Spiel denken, wo ich noch viel, viel öfter gestorben bin, nämlich Silksong. Aber da hatte ich immer das Gefühl, okay, da habe ich wieder irgendwas nicht richtig gemacht.
Ja, genau.
Und in Mina war, wie du schon sagst, die meiste Zeit war auch ich der Fehler, kein Thema. Ne? Also, aber da waren auch die einen oder anderen Situationen dabei, wo ich mir auch wirklich dachte, das hat sich jetzt nicht so angefühlt, als wäre das jetzt mein Vergehen hier gewesen. Ne?
Und das liegt auch nicht daran, dass Mina nicht sich präzise steuert oder so. Das ist es nicht. Sie ist schon sehr präzise. Man muss halt auch, ne, sie hat auch ein sehr außergewöhnliches Moveset. Sie kann sich ja irgendwie auch eingraben und dann halt unter der Erde fortbewegen und dann rausspringen. Damit kannst du ja weiter springen. Du hast keine, ne, weil es ist ja ein bisschen Souls-like, aber du hast keine Ausweichrolle, sondern du hast nur diese Grabfähigkeit. Das einzige Problem ist, wenn du die Taste, du musst vorher springen. Du musst springen und die Springtaste gedrückt halten, dann springt Mina erst und gräbt sich bei der Landung dann ein. Und dieses Timing, das musst du lernen, wenn du dieses Spiel mastern willst, weil das ist halt, du musst halt wissen, dass du erstmal für eine Sekunde noch sehr verwundbar bist, bevor du irgendwie ausweichen kannst oder so. Ne? Klar, wenn du getroffen wirst, gibt's Invincibility Frames, das ist klar. Aber wenn du ausweichen willst mit der Grabattacke, dann musst du das Timing, also du musst es halt verinnerlicht haben. Und das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob vielleicht so eine Ausweichfähigkeit auch noch praktisch gewesen wäre. Es gibt halt auch, da können wir vielleicht noch auf ein weiteres Gameplay-Element eingehen. Neben der Hauptwaffe gibt es sehr, sehr viele Sekundärwaffen, die ihr im Spiel finden könnt, die allerlei Zusatzeffekte haben. Also da gibt es eine Axt, die ihr werfen könnt. Es gibt ein lustiges Fahrrad, mit dem ihr rumfahren könnt, wo vorne so ein Speer dran befestigt ist. Es gibt zum Beispiel so eine Fiole, die dafür sorgt, dass ihr durch Gegner dashen könnt. Dann macht ihr zwar keinen Schaden, aber ihr heilt euch, wenn ihr den Gegner trefft. Und solche Geschichten. Wurfmesser und weiß ich nicht was. Es gibt noch irgendwie so eine Fliege, die euch hinterherfliegt und so weiter. Und dann irgendwie mit einer Dampfwolke Schaden macht und. Also da sind auf jeden Fall sehr spannende Kombinationen, sag ich mal, bei, die man ausprobieren kann. Und ob da jetzt noch was bei ist zum Ausweichen, also ich finde, wie gesagt, diese grüne Lampe, die ist auch bei mir auf einem Screenshot zu sehen, die ist ganz cool, aber das ist halt, dann hast du halt deinen Sekundärwaffenslot damit belegt, wenn du eine Ausweichfähigkeit oder so haben willst. Das muss man kann sich halt seinen eigenen Bild so ein bisschen erschaffen tatsächlich, ne, mit den Waffen und Sekundärwaffen.
Ja, ich hatte jetzt bei den Sekundärwaffen bisher nur zwei Sachen, aber jetzt hast du auch schon einige Sachen genannt, wo ich jetzt denke, oh, okay, das klingt zumindest sehr kreativ und abwechslungsreich, also dass auch im Nachgang immer wieder etwas passiert, was so das Gameplay sehr auffrischt, weil ich hatte jetzt irgendwie auch schon die Befürchtung, so jetzt ist in der ersten Stunde bei mir so viel passiert und auch vor allem diese Schaufel, dieses Schaufel-Feature, dass du dich einfach unten eingraben kannst, um zum Beispiel dann Hindernisse zu überwinden, weil du da nicht drüber springen kannst. Oder vor allem auch für das Kampfsystem, dass du dich dann quasi auch hinter Gegner positionieren kannst. Also das war so alles mindblowing, was da in der ersten Stunde alles so passiert ist. Da dachte ich mir schon so, trägt sich das dann durch das ganze Spiel? Aber so wie ich dich verstanden habe, würdest du sagen, die Progression ist schon gut gelungen.
Ja, ich finde schon. Also ich finde schon, dass es an jeder Ecke, ne, das Spiel lädt, die Welt lädt auch zum Erkunden ein, auch wenn sie gefährlich ist. Aber du kannst ja mit deiner Grabfähigkeit zum Beispiel auch kleine Löcher finden, wo du durchbuddeln kannst und dann findest du einen Geheimraum. Es gibt so Blöcke, wo du einen Schlüssel brauchst. Du findest verschiedene Schlüssel im Laufe des Spiels, wo du dann neue Gebiete erkunden kannst. Und das zieht sich von Gebiet zu Gebiet durch. Man kann zwar jedes Gebiet sich frei erkunden. Es gibt eine gewisse Reihenfolge, die man wohl machen kann. Wenn man nämlich gerade nicht weiter weiß, wo man hin soll, dann kann man sich die Zeitung aktuell durchlesen und da steht dann ein Gebiet drin, was eigentlich von der Schwierigkeit her als nächstes dran wäre. Dann könnt ihr dahin gehen oder ihr geht halt ganz woanders hin und guckt da hin. Denn das Ziel ist ja, dass wir haben ja noch gar nicht so ein bisschen auf die Story sind wir eingegangen. Mina ist ja eine sogenannte Höhlerin. Das ist eine Gilde von Leuten, die halt wie habe ich das denn beschrieben? Ich musste mir das auch noch mal durchlesen. Das ist eine Gilde, die halt die Erde erforscht quasi. Ne? Die Mitglieder haben alle diese Fähigkeit, sich einzubuddeln und ja, erforschen an verschiedenen Sachen. Und Mina ist dazu ist sehr begabt in so Elektrotechnik und so und hat damals für diese Stadt, in der wir dann ankommen, so Generatoren gebaut. Und die Stadt floriert und alles ist eigentlich schön. Und dann gehen die Generatoren kaputt und Mina wird vom Bürgermeister zurückgerufen, um diese Generatoren zu reparieren. Und das ist unser Ziel. Die Gegend geht so ein bisschen den Bach runter, weil seit die Generatoren kaputt sind, streuen Monster durch die Straßen. Es gibt irgendwie so eine Rebellenarmee, die irgendwie die Generatoren auch die verhindern will, dass die repariert werden. Und es ist auf jeden Fall Chaos da. Und genau, die Aufgabe ist es, diese Generatoren zu finden und zu reparieren. Und zu jedem Generator, den wir reparieren müssen, können wir uns aussuchen, zu welchem wir als nächstes gehen wollen. Und genau, diese Progression finde ich eigentlich sehr schön. Wenn man mal an der Stelle nicht weiterkommt, ja, dann geht man halt woanders hin oder guckt vielleicht, dass man sich noch ein bisschen auflevelt. Das gibt es nämlich auch im Spiel, dass ihr dann nicht, ihr kriegt keine Seelen oder so wie in Dark Souls, sondern Knochen sind die Hauptwährung, mit denen ihr sowohl Gegenstände kaufen könnt, als auch euch aufleveln könnt. Und genau, also ich finde den Progressionsfortschritt finde ich schon sehr gut gelungen im Spiel, ja.
Also da bin ich jetzt schon sehr into it, wenn ich das höre. Also dass da wirklich auch immer für ja frischen Wind gesorgt wird. Du hast auch, wenn man ein bisschen durch deinen Test, ich wollte schon sagen blättert, aber man blättert ja mittlerweile gar nicht mehr. dass du geschrieben hast, auch so das Thema mit Fehlen einer Karte. Das ist mir jetzt schon auch in der ersten Stunde tatsächlich ein bisschen, naja, also ich habe es jetzt schon vermisst, weil ich gemerkt habe, dass die Welt gar nicht mal so klein ist oder ich habe zumindest das Gefühl, dass die ganz schön groß ist und ja. Ich auch gerade sehr, also bei mir ist gerade so ein Punkt, wo ich sehr auch in die Welt entlassen werde und dass ich dann gerade so ein bisschen überfordert bin, okay, wo ist denn irgendwie was? Weil es ist jetzt anders als beim 3D-Spiel, jetzt nehmen wir einfach mal Elden Ring oder so, wo ich dann in der Ferne irgendeinen Turm sehe oder ne, wie bei den Zelda-Spielen, dass ich dann sehe, okay, da hinten steigt Rauch auf oder irgendwas, was ich so in der Ferne, woran ich mich orientieren kann. Weil das hast du ja aufgrund der Perspektive ja einfach nicht. Und deswegen fühle ich mich da auch gerade so ein bisschen erschlagen von dem, was die Welt gerade so bietet. Ja. War das auch bei dir genau so oder war da vielleicht irgendwie was anderes?
Nee, so, das war schon ähnlich, würde ich auch sagen. Ich meine, das ist halt, wie du schon sagst, es ist sehr groß, das Spiel tatsächlich. Also das glaubt man gar nicht, dass es sehr viele Gebiete in diesem Spiel gibt. Ich würde sagen, es ist groß für Gameboy-Spiel-Verhältnisse. Weil auch wenn das ein PC-Spiel ist, ist natürlich trotzdem richtet sich so ein bisschen, der Vergleich mit so Gameboy-Titeln lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Trotzdem kann man sich halt sehr schnell verlaufen. Man lernt die Welt irgendwann auswendig kennen. Ich weiß jetzt halt, ne, wenn ich von der Stadt nach Nordosten gehe, dass da die Krypta ist, wo ich den ersten Boss gelegt habe und so. Das verinnerlicht man schon. Aber ich finde es ein bisschen, wie du schon sagst, weil man halt nichts in der Ferne festmachen kann oder so, finde ich sehr schade. Vor allem, weil das Spiel halt manche Orte entdeckt, wo man vielleicht mit einer anderen Sekundärwaffe hingehen muss oder so. Man kann halt keine Karte aufmachen und irgendwas markieren, so von wegen, hier will ich später zurückkommen. Das ist ein bisschen, da geht so ein bisschen das Erkunden verloren. Aber ich finde auch die Welt jetzt nicht übermäßig gigantisch, als dass ich sage, boah, ich habe keinen Bock jetzt durch. Also man ist schon schnell an jedem Ort, wenn du sagst, okay, ich komme ins nordöstliche Gebiet, gehe ich später nochmal zurück, da kommt man auch schnell wieder hin. Es gibt dann auch einige Schnellreisemethoden, die man später findet. Und man findet auch später, wenn man eine Quest macht, es gibt ja auch so kleine Sidequests. Und wenn man einen versteckten Charakter findet und den zurück zur Höhle der Höhlerinnen bringt, dann kannst du bei ihr so eine grobe Weltkarte kaufen, die dann nur bei dir in deinem Unterschlupf steht zwar und auch nur grob die Gebiete anzeigt, die du schon entdeckt hast. Du kannst da nicht ins Detail ranzoomen, aber du kannst zumindest gucken, okay, im Nordosten ist das Gebiet und im Südosten ist das Gebiet. Die sind alle thematisch so weit unterschiedlich, dass man zumindest weiß, ach ja, stimmt, da waren die und die Gegner, ich erinnere mich, ne? Aber halt so eine richtige Weltkarte gibt's jetzt nicht. Aber wie gesagt, mit den ganzen, ich finde es ein bisschen, und das, ich bin halt gerade ein bisschen da, ob ich das spoilern soll oder nicht, weil ich finde es eigentlich eine Frechheit, weil das Spiel macht etwas, wo es euch etwas zeigt, dass etwas nicht geht oder so, und dann denkt ihr die ganze Zeit, das geht nicht, aber in Wirklichkeit geht's, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, okay.
Ich hau jetzt einfach mal raus. Wenn ihr nicht wissen wollt, dann skippt mal eine Minute vor oder so. Es geht nämlich um ein spezielles Schnellreisesystem, und ich finde, das ist schon praktisch, wenn man das weiß, weil da muss man erstmal drauf kommen oder man guckt sich ein YouTube-Tutorial an. Also hier, jetzt, ne? Es geht um die Spiegel. Es gibt nämlich, wenn man das erste Mal in das große Gebäude geht, dann sieht man, wie eine Person zum Spiegel läuft und darin verschwindet. Und dann geht man zum Spiegel hin und dann erscheint ja dieses Symbol, dass man den angucken kann. Dann guckt man den an, dann wechselt das Spiel zu so einer Nahaufnahme von Mina und man kann so Grimassen schneiden und so, was man im Spiegel halt macht, haha. Und dann drückt man B und dann ist man wieder raus aus diesem Menü und dann ist nichts passiert. Und wenn man gegen den Spiegel läuft, dann ist es wie gegen eine Wand laufen. Ja, okay, ich schätze, da muss ich später was machen. Es kommt doch keine Sau drauf, dass du mehrere Sekunden gegen den Spiegel laufen musst und erst dann kannst du in den Spiegel reinlaufen. Und da, weil ne, das Spiel dir alle Signale gibt, hier, du kannst ihn angucken, wenn du dagegen läufst, passiert nichts und haha. So, und das finde ich ein bisschen gemein, weil es halt eine Schnellreisemöglichkeit ist, die dir das Spiel aber irgendwie verheimlichen möchte, will ich fast schon sagen. Weil es ist ein bisschen zu, ist jetzt nicht so, oh, es ist ein Secret-Geheimnis, sondern es ist halt ein System, was im Spiel implementiert ist, um eventuell zu anderen Spiegeln reisen zu können. Um halt, wie du schon sagst, ne, schneller durch die Gebiete zu kommen, um wenn man wieder zurück will. Und das finde ich ein bisschen schade. Das fand ich ehrlich gesagt gemein, deswegen wollte ich das jetzt hier mal so. Es gibt noch ein zweites, das ist sehr offensichtlich, da kannst du an einem Bahnhof irgendwann so Züge freischalten, wo du dann zu anderen Bahnhöfen fahren kannst, aber das mit den Spiegeln fand ich schon, wie gesagt, so, das ist ein finde ich, elementares Feature und vor allem, wie gesagt, dass man dann halt so reingelegt wird von wegen, nee, hier ist nichts, wenn du das anguckst, passiert das und mehr ist nicht und da musst du selber dann drauf kommen, das weiß ich nicht. Fand ich irgendwie ein bisschen daneben, ehrlich gesagt.
Okay. Also ich glaube, man kann ja so unterm Strich sagen auf jeden Fall, dass das Mina the Hollower spielerisch auf jeden Fall ein richtig starker Titel ist und sehr abwechslungsreich und da auch langfristig Laune zu machen scheint. Du hattest es ganz kurz auch angerissen, so zur Geschichte. Wie hat dir denn Mina als Charakter gefallen, beziehungsweise auch so die anderen Charaktere, die das Spiel so zu bieten hat und auch die Dialoge vielleicht, ja. Weil da gibt es ja auch einige von.
Ja, also ich finde, dass es schon sehr viele lustige, quirlige Charaktere gibt in diesem Spiel. Das ist, trotz dieser Gameboy-Grafik haben sie das irgendwie hinbekommen, ne, dass diese Charaktere sehr interessant wirken, dass man gerne mehr über sie erfahren möchte. Und deswegen finde ich, an manchen Stellen kommen bestimmte Figuren, vor allem auch Mina, zu kurz. Mina ist keine stumme Protagonistin oder so, sie redet, aber es ist trotzdem, es wirkt alles sehr, ja, sehr oberflächlich, möchte ich jetzt mal meinen, ne? Und du triffst halt irgendwie Leute auf der Straße, wo du denkst, was ist denn jetzt mit dem? Was ist seine Geschichte? Und das kannst du irgendwie nicht erfahren. Das ist ein bisschen schade. So, da rennt ein Typ rum, der hat eine sehr lange Nase, die ist so eingerollt, wenn man ihm schlägt, wird seine Nase ganz lang und man kann drüber balancieren. Was ist mit dem Typen? Oder dem Händler, das ist ein riesiger Händler, der im Laden sitzt und du siehst nur seinen Oberkörper und der greift mit seinen Armen immer aus dem Laden raus. Wenn du dann davor läufst, kann es sein, dass er dich dann nimmt und in den Laden reinzieht. Also das Spiel hat sehr viele skurrile Charaktere, macht in meinen Augen aber nicht sehr viel mit ihnen. Selbst wenn man für irgendwelche Charaktere eine Sidequest erledigt oder so, so richtig tiefgründige Geschichten oder so, muss man hier jetzt, finde ich, nicht erwarten. Auch von der Hauptstory nicht. Der Plot, finde ich, ist sehr vorhersehbar. Und ich verrate hier nichts, aber ihr werdet nicht euch vor die Stirn klatschen. Ach so, das glaube ich einfach nicht. Also wenn, dann. Nee, ich will jetzt hier auch nicht. Aber, ne? Also ich denke schon, dass jeder das auf 10 Kilometer Entfernung riechen kann, was hier gespielt wird. Und insofern, ja, es ist einfach, ich finde, es ist mehr, als man von so einem Spiel, wie es aussieht, erwartet, ne, von so einem Gameboy-Spiel. Aber, ich hatte ein bisschen mehr erhofft tatsächlich, aber es ist jetzt kein, was ich sage mal, Punkt, wo ich jetzt sagen würde, ja, wie können die das wagen, ne?
Ich lese so aus deinen Worten, dass du begeistert bist, aber mit ein paar Abers. Jetzt hast du aber trotzdem auch den Nut Award verliehen.
Ja.
Und da würde mich natürlich interessieren, war das jetzt schon auch eine knappe Geschichte oder was hat dich dann eher dazu bewogen zu sagen, yo, ich verleihe den jetzt aber?
Das kam aus so vielen Sachen heraus. Ich meine, ich habe mich von der ersten Sekunde, wo ich dieses Spiel gesehen habe, als beim ersten Trailer darin verliebt. Ne, deswegen, ich will gar nicht lügen, sondern Nostalgie spielt eine riesige Rolle. Aber Nostalgie alleine reicht ja auch nicht. Ne? Wir haben kürzlich erst über das Gothic Remake geredet. Da habe ich ja keinen Award gegeben. Und wenn da die Nostalgie nicht kickt, dann weiß ich auch nicht. Deswegen, es ist einfach, das Spiel hat mich an so vielen Ecken noch positiv überrascht, obwohl ich schon positive Erwartungen hatte, die es dann auch entweder erfüllt oder so, sogar noch übertroffen hat. Also diese Welt zu erkunden, hat mir so viel Spaß gemacht. Und trotz dieser Frustrationsmomente bei bestimmten Kämpfen oder mit vor allem bestimmten Gegnern, also manche Gegner, die können getrost in die Hölle fahren, habe ich trotzdem immer gesagt, boah, der hat mich gerade fertig gemacht. Okay, jetzt level ich kurz auf und gehe hin und mach den nochmal wieder fertig. Ja, wie gesagt, alles, die Optik und der Sound, ne, also generell diese Gameboy-Präsentation, der Erkundungsdrang der Spielwelt, der Fortschritt mit den Items, die man findet, generell die Rätsel und Geheimnisse, die man entdecken kann, das alles ist schon ein extrem super Gesamtpaket geworden, sag ich mal, wo, wenn ihr vor allem große Nostalgie für Gameboy Color-Spiele habt und für die Zelda-Spiele vor allem, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sagen müsste, das hat schon eine besondere Auszeichnung verdient in dem Aspekt, ja.
Für wen würdest du sagen, ist das Spiel besonders gut geeignet?
Ich könnte
oder
sagen,
vielleicht noch
nicht. Nein, ich würde tatsächlich sagen, für jedermann, weil ja, es ist ein schweres Spiel, ne? Es hat sehr starke Souls-like-Elemente, auch dass ihr, wenn ihr sterbt, lasst ihr einen Funken fallen, den ihr wieder einsammeln müsst, sonst verliert ihr eure Knochen, das ist ja eure Währung. Aber selbst das ist ein bisschen aufgelockert, weil im weiteren Spiel findet ihr mehr Funken. Ab irgendeinem gewissen Punkt habt ihr 4 Funken, das heißt, ihr könnt 4-mal sterben, ohne eure Knochen komplett zu verlieren. Müsst allerdings trotzdem eure Funken wiederholen, die dann von bestimmten Gegnern eingesammelt. Also wenn ihr von einem Gegner getötet werdet, hat der euren Funken. Das heißt, ihr müsst den Gegner besiegen, um den Funken zurückzukriegen. Aber wie gesagt, dieses System von wegen, wir müssen zurück, um unsere Seelen oder Knochen oder was auch immer wieder einzusammeln, ist zwar vorhanden, wurde aber aufgelockert. Und das Spiel bietet unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten, um sich seinen eigenen Schwierigkeitsgrad anzupassen. Man kann es halt ganz normal ohne Modifikatoren durchspielen, so wie die Entwickler es vorgesehen haben. Man kann aber auch alles Mögliche einschalten. Also man kann irgendwie einschalten, dass man doppelt so viele Heil-Items hat. Man kann einschalten, dass man mehr Schaden macht, dass man lange unverwundbar ist oder. Und es gibt auch so ein paar lustige, also man kann zum Beispiel Mina riesengroß machen, dass man fast den ganzen Bildschirm einfüllt. Man kann machen, dass es keine Gravitation gibt. Das heißt, man springt sehr hoch. Also wenn man das Spiel spielt und es ist einem zu schwer, dann kann man es auch nach seinen Wünschen anpassen. Und ich finde, der Charme wirkt dann trotzdem noch. Ne? Also klar, ich finde immer, man sollte ein Spiel zumindest einmal so spielen, wie die Entwickler es sich vorgestellt haben, auf dem standardmäßigen Schwierigkeitsgrad, und kann dann immer noch sagen, ich komme damit nicht klar, aber mein Gott, soll jeder so spielen, wie er möchte, und hier wurden wirklich viele Möglichkeiten gegeben, das einzustellen. Deswegen, ich habe, wie gesagt, ich kenne Leute, die sagen, für die ist Pixelgrafik gar nichts und die können mit solchen Spielen nichts anfangen und geben solchen Spielen deswegen nie eine Chance. Das finde ich persönlich schade, aber kann ich auch nichts dran ändern. Also wenn solche Pixel-Retro-8-Bit-Grafik nichts für euch ist, dann ist das halt so. Aber ansonsten würde ich sagen, könnte jeder Mina the Hollower tatsächlich mal ausprobieren. Kostet auch nur ein Zwanni.
Ja, was ja auch immer eine ganz gute Einstiegshürde ist, wenn ein Spiel nicht 60, 70, 80 Euro kostet oder 90 teilweise. Ja. Und ja, auch ich bin da gerade begeistert dran und freue mich jetzt auch, da noch weitere Stunden mit zu verbringen zu können, weil eigentlich, ja, genau aus dem Punkt, den du auch genannt hast, und glaube auch, wer generell so eine Affinität mitbringt zu dieser ganzen Ära, so Game Boy Color, und damit auch entsprechend mit der Grafik was anfangen kann. Oder ich meine, man muss nur ein Bild angucken und man weiß, glaube ich, auch direkt, ob ein das so ein Stück weit ästhetisch gefällt und ob es nicht gefällt oder ob man das ein bisschen neutral betrachtet. Und ich glaube, wenn euch das nicht abschreckt, ist Mina the Hollower auf jeden Fall was für euch, weil dafür bietet es spielerisch auch einfach unglaublich viel. Und sollte man, glaube ich, mal auch ein Auge drauf werfen. Ich glaube, eine Demo gibt es aber leider nicht. Ne? Gibt es ja manchmal, aber ich glaube, in dem Fall.
Oh, ich weiß nicht, ob sie vielleicht schon gelöscht ist. Ich weiß ja, dass ich damals. Das stimmt, das wollte ich auch sagen, weil du gefragt hast. Ah, jetzt, wir kommen full circle hier am Ende. Weil du ja, du hattest ja gefragt, was ich mir für eine Waffe ausgesucht habe. Und da wollte ich dann noch erwähnen, dass ich ja damals die Demo gespielt habe. Und das Spiel es tatsächlich so macht, dass es mich gefragt hat, oh, du hast die Demo gespielt, möchtest du da weitermachen, wo du aufgehört hast? Und dann habe ich ja gesagt. Oh. Und dann konnte ich das, weil die Demo war ja ungefähr, glaube ich, so die erste halbe Stunde oder so bis man das erste Mal zum Waisenhaus zur Eröffnung kommt und dann rausgeht und dann den ersten Kampf gegen Thorn da auf diesem Brunnenplatz macht. Bis dahin ging die Demo. Und da konnte ich dann anfangen, das Spiel zu spielen. Und da hatte ich meine Waffe schon, aber ja, da hatte ich auch schon den Morgenstern gewählt. Aber genau, das fand ich ganz cool. Deswegen, ich weiß nicht, ob es immer noch die Demo gibt. Ich weiß, dass ich eine Demo gespielt habe. Deswegen könnte es sein, dass es die auch noch gibt. Müsste man mal gucken.
Ja, ich habe es jetzt ad hoc gerade nicht gefunden, wo ich so ein bisschen. Also es gab eine, aber.
Vielleicht dann jetzt mit der Vollversion ist sie weg. Ich weiß es nicht, ja.
Es kann leider sein. Was ein bisschen schade ist, glaube ich, weil so als Einstieg, um jemanden vielleicht auch zu hooken und um zu gucken, hey, ist das was für mich, wäre das, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil, also ich finde, durch das Spielen kriegt man nochmal einen ganz anderen Eindruck oder einen sehr intensiveren Eindruck über das Spiel und wie es funktioniert, als wenn man sich jetzt nur in Anführungsstrichen den Trailer oder die Trailer dazu anguckt. Das Spielen hat dann noch mal ein bisschen mehr mit mir gemacht, auch wenn ich die Ästhetik schon grundsätzlich schön finde. Aber
vor allem, weil sie halt so ein Feature drin haben, von wegen, dass sie dich dann fragen sie checken halt, dass die Demo gespielt wurde und ob du da weitermachen möchtest. Deswegen, das ist ja anscheinend mit eingeplant worden, ja. Vielleicht haben die da auch gar keine Entscheidungsmöglichkeit gehabt, sondern, weiß nicht, ein Publisher oder Steam selbst haben das jetzt, keine Ahnung. Da können wir nur mutmaßen, weiß ich nicht. Aber ich würde behaupten, wenn euch der Artstyle zusagt, dann ist das auf jeden Fall auch ein Spiel für euch. So, wie gesagt, man kann es sich auch frei gestalten, wie man möchte. Ich glaube, Steuerung kann man leider nicht umlegen. Das finde ich immer so ein bisschen schade. dass man nicht irgendwie bestimmte Sachen irgendwie festlegen kann. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, wenig an diesem Spiel auszusetzen, tatsächlich.
Genau, und die Punkte haben wir auch genannt. Ansonsten könnt ihr auch noch mal in den Test von Martin schauen auf nat-games.de, der ja auch jetzt nicht so umfangreich wie dein Gothic-Test ist, aber trotzdem noch umfangreich,
Ja.
dass man da alles über das Spiel erfährt, denke ich, was einem so wichtig ist, ob das Spiel zu einem passt oder eher nicht. Aber ja, deswegen danke, Martin, an der Stelle, dass wir ein bisschen über Mina schnacken konnten. Und ich
Ja.
hoffe, ihr da draußen konntet da auch einiges draus mitnehmen. Ist, glaube ich, auch ein Titel, den man sich so als, ja, maybe Top 5 Indie-Games für dieses Jahr mal zumindest merken sollte. Da wird das Spiel sicherlich nicht ganz weit weg in den Top-Listen am Ende sein des Jahres, wenn es darum geht, wieder irgendwelche Spiele zu küren. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass es hier und da auf jeden Fall mal genannt wird. Aber Indie-Spiele gibt es ja mittlerweile sehr viele sehr schöne, sehr gute Games. Und das ist auf jeden Fall eins davon.
Jo.
Ja, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Und auf jeden Fall bis zur Glotze abonnieren, da wo ihr so eure Podcasts also hört und so generell abonniert. Und schaut auf jeden Fall auch auf nat-games.de vorbei für News, Tests und ja, die Podcasts findet ihr dort auch. Und falls ihr euch denkt, Mensch, Gamescom ist doch auch bald wieder, genau, da haben wir nämlich auch wieder einiges für euch vorbereitet, neben unserem obligatorischen Guide haben wir da auch eine Liste über alle Aussteller, die sich gerade täglich oder alle 2 Tage etwas füllt. Und da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und da kommen auch in den nächsten Tagen und Wochen noch die ein oder anderen Beiträge, was man so berücksichtigen sollte, wenn man dort nach Köln pilgert. In dem Sinne,
Oh.
macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüssi.